Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Wir werden gleich auf die deutsche Digitalwirtschaft schauen. Die sagt, 2021 wird für uns ein gutes Jahr. Außerdem bleiben wir am Homeoffice dran. Was ist dran an den Beschwerden? Chefs würden ihre Mitarbeiter ins Büro zurückbeordern. Zuerst aber gehen wir an die Börse nach Frankfurt zu Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, viele Unternehmen behaupten ja inzwischen von sich, dass sie ganz grün sind, dass sie ganz ökologisch wirtschaften. Da ist immer auch viel Greenwashing mit dabei. Wie kann man das besser messen? Die EU hat dazu eine sogenannte Taxonomieverordnung erlassen. Die muss in einem Jahr auch angewandt werden von europäischen Unternehmen. Das ist so ein einheitliches Schema, das alle abarbeiten müssen, damit Anleger sehen können, so umweltfreundlich ist das Geschäftsmodell wirklich. Und das sollen dann auch Banken bei ihrer Geldanlage berücksichtigen. Heute gab es eine Studie dazu, ob das wirklich was bringt. Das ist ein spannendes Thema fürs Wirtschaftsgespräch, Herr Schreiber.
Ja, das stimmt. Da geht es um eine Studie der Tochtergesellschaft des Verbands öffentlicher Banken, FÖBSER, gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft Cofinpro. Gut 150 Banker wurden dazu den Bewertungskriterien der EU für nachhaltige Investments befragt. Da geht es um die von Ihnen angesprochene Taxonomie. Und mehrheitlich haben die Befragten angegeben, dass sie diese Taxonomie schon jetzt in ihrer Strategie berücksichtigen. Die wird also wahrgenommen und die meisten Banker sehen darin auch eine Chance, auch für ihr Geschäftsmodell. Wenngleich die Befragung auch zeigt, dass viele Banker durchaus skeptisch sind, ob dieses Regelwerk am Ende wirklich verhindern kann, dass sich Unternehmen fälschlicherweise als nachhaltig ausgeben. Diese Frage habe ich schon vor der Sendung weitergegeben an Henrik Ponzen. Er leitet bei der Fondsgesellschaft Union Investment den Bereich Nachhaltigkeit. Kann die Taxonomie also leisten, dieses Greenwashing in Zukunft zu verhindern?
Das kann sie dann leisten, wenn sie tatsächlich fertig implementiert ist und funktionieren wird. Und dafür lohnt es sich vielleicht zunächst zu beschreiben, was die Taxonomie überhaupt ist. Es ist ein Verzeichnis nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten. Insgesamt sind es 130 Wirtschaftsaktivitäten an der Zahl, von A wie Aufforstung bis zu Z wie Zementherstellung. Und das sind solche Wirtschaftsaktivitäten, die auf 2 der 6 Umweltziele der EU einzahlen. Und das ist zum einen die wirksame Begrenzung des Klimawandels und zum anderen ja die Befähigung, tatsächlich diesen Klimawandel zu durchstehen. Also Climate Adaptation heißt das im Fachsprech.
Wer nimmt denn diese Bewertung vor am Ende, Herr Ponzen?
Die Datenprovider, das heißt große Firmen, die die Umsätze der Unternehmen analysieren, werden Methoden entwickeln, welche Umsatzanteile denn tatsächlich auf diese Wirtschaftsaktivitäten entfallen. Und hier kommen wir genau zur Krux und zu meinem einleitenden Satz. Die Taxonomie wird dann einen wertvollen Beitrag gegen Greenwashing leisten, wenn sie funktioniert. Und noch kann sie eben nicht funktionieren, weil die Datenprovider diese Daten noch gar nicht herstellen können. Wir werden uns also eine Zeit lang gedulden müssen, bis diese Regulierung tatsächlich praktisch wirksam wird. Aber so ist das in Transformationsphasen, wo man ambitioniert vorangeht. Teilweise werden Regeln definiert, die man noch nicht vollumfänglich erfüllen kann.
Was bedeutet denn die Taxonomie, die jetzt so langsam implementiert wird, für Sie konkret als Fondsgesellschaft in der täglichen Arbeit und wann soll sie dann greifen?
Ja, sie bedeutet für uns eine große Chance, aber auch ein Risiko. Sie ist eine Chance deswegen, weil die EU-Taxonomie Transparenz und Orientierung schafft. Und gegen Transparenz und Orientierung kann kein Vermögensverwalter etwas haben. Das finden wir gut und das hilft unseren Kunden, sich für die richtigen Produkte zu entscheiden. Sie ist insofern ein Risiko, als dass die Umsetzung mit großen Kosten einhergeht und als dass aktuell sehr wenige Firmen den Standards der Taxonomie entsprechen. Schauen wir uns mal die 50 größten börsennotierten Gesellschaften in Europa an, die im Euro Stoxx 50 versammelt sind. Dann sind gerade 2% oder ein geringer einstelliger Prozentsatz der Umsatzanteile im Sinne der Taxonomie nachhaltig. Und das ist insofern eine große Herausforderung, als dass eine Investition in ein so konzentriertes Universum, also in so wenige Titel, nicht geeignet ist, um einmal ganz wertstabile Performance zu garantieren. Und zum anderen erfordert das Projekt Nachhaltigkeit, dass wir mehr Unternehmen als nur die wenigen allerbesten zur Lösung des Klimawandels versammeln, sondern wir müssen hier mehr Unternehmen erreichen.
Abschließende Frage, wenn Sie auf die kommenden Jahre gucken, ist die Taxonomie das geeignete Mittel, um langfristig tatsächlich Finanzströme auch in den nachhaltigen Bereich zu lenken?
Ich glaube, es ist das beste Mittel, was wir uns bislang überlegt haben. Und wir dürfen auch feststellen, ohne dieses Mittel ist die Reise nicht schnell genug vorangegangen. Und insofern die Taxonomie, ich sagte das schon, Orientierung und Transparenz stiftet. Und das zwei Werte sind, die Kunden mögen, die Vermögensverwalter mögen, ist die Taxonomie ein Schritt in die richtige Richtung, trotz der Risiken und Kosten, die damit einhergehen.
Einschätzungen von Henrik Ponzen waren das. Er leitet bei der Fondsgesellschaft Union Investment den Bereich Nachhaltigkeit, und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
So lange läuft der Handel an der Börse noch völlig ohne Taxonomie. Beim DAX, da gab es heute keine drastischen Ausschläge. Es läuft alles ruhig, aber es geht doch auch in den roten Bereich.
Das stimmt. Der DAX ist am Vormittag so ein bisschen um den Vortageskurs geschwankt. Da ist seit Anfang der Woche irgendwie die Luft raus, nachdem die deutsche Leitbörse ja in der vergangenen Woche Rekordmarken erreicht hatte. Aber auch heute bleibt der DAX unter dieser Rekordmarke von 14.000 Punkten. Mal gerade gucken, das Börsenbarometer notiert gerade bei einem Stand von 13.885 Zählern. Das ist ein Minus von knapp 0,3%.
Verluste hat heute auch Delivery Hero eingefahren.
Das stimmt, das Unternehmen steht am Schluss der 30 DAX-Konzerne mit einem Verlust von um die 3%. Kann gut sein, dass das mit einem Konkurrenten aus den Niederlanden zu tun hat, Just Eat Takeaway. Die haben zwar gute Zahlen vorgelegt, aber mancher hat das dazu genutzt, die Aktien zu verkaufen und die Gewinne einzustreichen. Und das zeigt sich heute wohl auch bei Delivery Hero.
Ganz anders sieht es aus bei der Deutschen Post. Die Aktien waren beliebt. Das liegt wahrscheinlich noch an der Prognose von gestern, oder?
Es stimmt, ja. Aktien der Post können heute weiter gewinnen. Der Logistikkonzern hatte gestern seine Prognose verbessert für das kommende Jahr, vor allen Dingen auch 2022. Auch das gerade abgeschlossene Geschäftsjahr lief ja für die Post besser als erwartet. Also rundum positive Nachrichten bei der Post, die sich dann auch heute wieder im Kurs niederschlagen. Da notiert die Aktie der Post derzeit so um die 2% im Plus.
Und interessant waren auch noch Aktien von Crop Energies. Da steckt im Namen drin, die machen Biosprit.
Das stimmt, Crop Energies, eine Tochter der Südzuckergruppe. Da wurden heute nochmal Geschäftszahlen bestätigt für die ersten drei Quartale. Zwar musste der Konzern aus dem SDAX die Jahresziele auch zusammenstreichen, aber trotzdem ein Plus von mehr als 3% heute.
Und dann fehlt uns noch der Euro.
Euro steht bei einem Stand von $1,2169 kleiner Aufwind.
Und die Rentenpapiere?
Umlaufrendite heute kaum verändert beim Stand von minus 0,52%. Und zum Schluss noch der Blick auf den Goldpreis. Der ist stabil bei $1,854,70.
Danke, Sebastian Schreiber, an die Börse nach Frankfurt. Seit zwei Wochen hat die Bundesregierung den Lockdown wieder verschärft. Wir sollen uns also zusammenreißen, privat. Aber Unternehmen dürfen die weitermachen wie bisher? Darüber gibt es Unmut, und die Grünen wollten eine Homeoffice-Pflicht durchsetzen. Aber wie viele gehen freiwillig ins Büro, weil sie dort mehr Ruhe haben oder nicht so einsam sind? Und wie viele werden von ihren Chefs tatsächlich dorthin abgeordnet, ohne Not? Dazu gibt es kaum Zahlen, nur Anekdoten und Indizien. Auch wir erhalten dazu Hörerzuschriften und Hinweise von einer Berliner Grünen, die gefordert hat, macht die Büros zu. Sebastian Engelbrecht ist ihnen nachgegangen.
Nur 14% der Erwerbstätigen arbeiten, trotz hoher Infektionszahlen, im Homeoffice. So das Ergebnis einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung vom November. Deshalb forderte die Grünen-Politikerin Laura Sophie Dornheim, 36 Jahre alt, auf Twitter: Macht die Büros zu.
Ich bin zwischen den Jahren durch Berlin geradelt und habe in so vielen Büros Leute an Rechnern sitzen sehen. Büros, wo ich entweder vom Schild oder anderweitig weiß, dass es jetzt nicht wirklich Präsenz im Büro erfordert. Leute, die in Gruppen draußen mit dem Rauchen standen, ohne Maske, mit 20er, die irgendwie zu viert an einem kleinen Besprechungstisch sitzen, auch ohne Maske. Und da ich mir einfach dachte, das kann nicht sein.
Mindestens 700 Menschen schrieben ihr, welche Erfahrungen sie am Arbeitsplatz machen. Mehr als die Hälfte beschwerten sich, ihre Arbeitgeber sperrten sich gegen das Homeoffice. Zu den Verweigerern gehören börsennotierte Unternehmen, Banken, Krankenkassen, Universitäten und Behörden, aber auch kleine und mittlere Unternehmen. Die betroffenen Arbeitnehmer schrieben an Dornheim:
Unser Chef, unsere Chefin besteht auf Präsenz. Ansage ist, gearbeitet wird von 8 bis 17 Uhr und zwar im Büro. Homeoffice ist doch Urlaub. Im Homeoffice kann man nicht kontrollieren, was die Leute machen. Also dass es definitiv der Hauptgrund ist, dass es Vorgesetzte gibt, die eben dem Konzept Homeoffice nicht trauen und ihre Leute überwachen wollen.
Zu den öffentlich auf Twitter kritisierten Unternehmen gehört zum Beispiel der Schuhfabrikant Birkenstock. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks schreibt die Firma, derzeit stehe kein Interviewpartner zur Verfügung. Mobiles Arbeiten sei in Abhängigkeit von der individuellen Situation und in Abstimmung mit dem Vorgesetzten möglich. Die Antworten, die Laura Dornheim von Arbeitnehmern bei verschiedenen Unternehmen auf Twitter erhielt, klingen anders.
Dann werden da viele Sachen vorgeschoben, wie VPN, also eine sichere Internetverbindung, kostet 10 Euro im Monat, das wollen sie nicht ausgeben. Wir haben vorletztes Jahr ein neues Büro bezogen, das soll jetzt nicht leer stehen. In seltenen Fällen, aber auch das wurde mir geschrieben, offene Corona-Leugner als Vorgesetzte.
Bei Behörden scheitert das Homeoffice häufig an technischen Voraussetzungen. In Berlin etwa sind nach Informationen des RBB nur 12% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben der Landesverwaltung Homeoffice-fähig. Um diesen Zustand zu verbessern, habe man 5000 Laptops für die Bezirksverwaltungen bestellt, so ein Sprecher der Berliner Innenverwaltung. Aber auch in Berlin sind einige Behörden schon weiter. Die Beamten der Finanzverwaltung arbeiten zu mehr als 80% im Homeoffice. Finanzsenator Matthias Kollatz erklärt den Unterschied.
Das muss jede Behördenleitung entscheiden. Wir haben es bei uns so gemacht, dass wir gesagt haben, es ist eine verbindliche Anweisung, dass im Regelfall im Homeoffice gearbeitet wird und es muss insofern begründet werden, wenn es mal anders ist.
Bis heute gibt es auch Teile der Finanzbehörde, in denen Homeoffice unmöglich ist, wie etwa die Landeshauptkasse. Wo es möglich ist, ließ Kollatz schon vor der Pandemie Heimarbeitsplätze aufbauen.
Die Ausstattung und was man da über viele Jahre ja tut, obliegt natürlich den jeweiligen Häusern. Es gibt erstmal da Häuser, die haben eine ganz andere Situation. Also ist klar, dass man die Polizei und die Feuerwehr anders organisieren muss als unseren eher verwaltungsorientierten Betrieb.
Auch im Haus von Finanzsenator Kollatz bleibt sogenanntes Schlüsselpersonal im Dienstgebäude, zum Beispiel Führungskräfte, Mitarbeiter in der Poststelle und in der Pförtnerloge. Beispiele für eine hohe Homeoffice-Quote hat Laura Dornheim übrigens im Rahmen ihrer Twitter-Umfrage auch gesammelt. Sie bekam sogar überwiegend positive Rückmeldungen.
Ganz viele unterstützen ihre MitarbeiterInnen auch mit einem ordentlichen Bürostuhl, mit einem zusätzlichen Monitor, also dass man wirklich zu Hause gut arbeiten kann. Viele bieten auch Unterstützung gerade für Eltern im Homeoffice an, sei es über zusätzliche Urlaubstage oder über Reduzierung der Arbeitszeit oder alte Laptops werden für Homeschooling zur Verfügung gestellt.
Als Beispiele für Unternehmen, die das Homeoffice ermöglichen, nennt Dornheim übrigens die Deutsche Telekom und die Deutsche Bahn. Ein Recht auf Homeoffice gibt es allerdings auch dort nicht.
Und der Streit ums Homeoffice, der geht offenbar weiter. Facebook und Twitter haben Trump den Account gesperrt. Endlich haben viele gesagt, nicht aber Angela Merkel. Sie findet grundsätzlich problematisch, dass Unternehmen entscheiden dürfen, wer seine Meinung sagen darf. In die gleiche Richtung argumentieren heute auch Menschenrechtler und zum Beispiel der bekannte niederländische Autor Leon de Winter. Der Deutsche Verband der Digitalindustrie, Bitkom hingegen, der wundert sich milde über Merkel, dass sie Twitter kritisiert. Das liegt aber auch an der Twitter-Struktur von Bitkom. Der Branchenverband, der vertritt die deutschen Zweige der US-Technologiekonzerne, genauso wie deutsche Digital- und IT-Unternehmen. Heute hat Bitkom vorausgeschaut, wie dieses Jahr so werden wird nach dem Corona-Boost für die Digitalunternehmen. Philipp Banse.
Die deutsche IT-Industrie hat das Jahr 2020 besser überstanden als viele andere Branchen. Im Corona-Jahr sanken die Umsätze mit Fernsehern, Computern, Software, IT-Dienstleistungen und so weiter lediglich um 0,6%, waren also fast so hoch wie im coronafreien Vorjahr, sagt Achim Berg, der Chef des Lobbyverbands der IT-Branche Bitkom.
Und dieses Mal von einem halben Jahr haben wir deutlich stärkere Einschränkungen gesehen und sind davon ausgegangen. Also von daher ist das wirklich eine positive Botschaft, die wir hier trotz Corona-Krise sehen.
Insgesamt sei die Stimmung in der IT-Branche deutlich besser als in der Gesamtwirtschaft. Während der IFO-Geschäftsklimaindex für die Gesamtwirtschaft gerade so im positiven Bereich liege, sei der Bitkom-Index für die IT-Branche bei fast 20 Punkten.
Und es liegen aktuell alle Indikatoren, also Geschäftslage, Geschäftserwartung im Plus. Und das bedeutet, dass die Mehrheit der Unternehmen auch wirklich in der Digitalwirtschaft die aktuelle Lage, die Auftragslage als gut bewertet und auch in den kommenden Monaten sogar von einer weiteren besseren Situation ausgeht.
Am meisten Umsatzwachstum erwarten die Unternehmen vor allem von Hardware, also von neuen Servern, Laptops, Tablets und von Netzwerkausrüstung. Das spricht aus Sicht der Branchenvertreter dafür, dass Unternehmen und auch Schulen bei der Digitalisierung aufholen. Auch der Verkauf von Software habe deutlich zugenommen und werde weiter wachsen. Einziges Segment, in dem die deutsche IT-Branche seit Jahren immer weniger und weniger verkauft, ist Unterhaltungselektronik, also vor allem Fernseher. Und ohne Olympiade oder Fußball-WM wird sich daran wohl auch erstmal nichts ändern. Alles in allem sagen die Umfragen des Lobbyverbands aber voraus, die deutsche IT-Branche wird in diesem Jahr wieder mehr Umsatz machen als 2019, also dem Jahr vor Corona.
Also unsere Berechnungen sagen uns, die Umfragen sagen uns, dass wir wahrscheinlich mit 2,7% Wachstum in der Branche rechnen. Das wären 174,4 Milliarden Euro. Und auch die Beschäftigung sollte 2021 auch wieder zunehmen. Also wir stehen aktuell bei 1,2 Millionen Jobs in dieser kompletten, nennen Sie mal Bitcoin-Branche. Und 2021 wird nach unserer Prognose, wenn wir 20.000 zusätzliche Jobs schaffen, wieder in der Branche.
Das alles setze aber voraus, so Achim Berg vom Bitkom, dass die Infektionszahlen nun schnell gesenkt werden und auch unten bleiben, also eine dritte oder vierte Welle verhindert wird. Die politischen Maßnahmen hierzulande bisher werden von den IT-Lobbyisten aber begrüßt und als hilfreich bezeichnet. Trotz des erfreulichen Ausblicks sieht der Branchenverband jedoch weiter viele Baustellen. Die Milliarden des Digitalpakts Schule etwa würden zu wenig abgerufen, klagt Achim Berg, der Bitkom-Chef. Außerdem gäbe es weiterhin zu wenig Nachwuchs und vor allem zu wenige Fachkräfte.
Selbst im Krisenjahr 2020 blieben 86.000 Jobs vakant, die wir nicht besetzen konnten. Und jede unbesetzte Stelle steht darin für weniger an Wachstum, auch weniger an Wertschöpfung, auch an Innovation. Und das bremst bei der Digitalisierung und behindert uns im wirklichen globalen Wettbewerb.
Denn international falle Deutschland zurück. Das meiste Geld für IT, so Achim Berg, geben aus die USA, China und Japan, die mehr als die Hälfte des weltweiten IT-Umsatzes erzeugten. Der Umsatz mit IT in Deutschland sinke dagegen, habe jetzt nicht einmal mehr einen Anteil von 4% am globalen IT-Umsatz.
Tesla, wir haben es hier schon oft gehört, ist an der Börse deutlich mehr wert als alle deutschen Autobauer zusammen. Doch während alle immer auf den großen E-Autobauer starren, wachsen woanders, still und unbeobachtet, weitere Konkurrenten für die Europäer heran, nämlich bei den Elektroautos. In China zum Beispiel gibt es das Start-up NIO. Das war vor einem Jahr fast pleite. Jetzt aber ist es mehr wert als BMW oder Daimler. Gut verdienende Chinesen kaufen die E-SUVs und bald will NIO seine Autos auch bei uns verkaufen. Steffen Wurzel hat den Gründer getroffen.
Eine Konzerthalle im Süden der Stadt Chengdu. Hunderte, vor allem junge Menschen, drängen sich vor dem Eingang. Rein kommt nur, wer einen negativen Covid-19-Test dabei hat. Das chinesische E-Auto-Startup NIO präsentiert hier heute sein neues Modell. In der Halle stellt Firmengründer Li Bin alias William Li den ET7 vor, die neue Limousine von NIO. Elegant, schnittiges Design, Allradantrieb bis zu 653 PS, von 0 auf 100 in knapp unter 4 Sekunden. Kostenpunkt umgerechnet rund 57.000 Euro für das Basismodell in China. Denn bisher ist NIO nur auf dem Heimatmarkt aktiv. Uns ist bewusst, dass wir auch in Europa schon viele sehr begeisterte Fans haben, sagt Firmengründer Li Bin. Wir haben auch schon Pläne, dort unsere Autos zu verkaufen. Noch 2021 soll es mit NIO losgehen in Europa. Wir werden dort zunächst in einem Land starten und wollen das dann Schritt für Schritt ausbauen. Einzelheiten nennt NIO noch nicht, aber Analysten rechnen damit, dass das chinesische Unternehmen wohl zuerst in Norwegen starten wird. Dort ist bereits etwa jeder zweite verkaufte Neuwagen ein E-Auto. Das Unternehmen NIO gibt es erst seit rund 6 Jahren. Bisher produziert es große Elektro-SUV. Seit Herbst 2018 ist NIO an der New Yorker Börse gelistet. Anfang vergangenen Jahres stand NIO kurz vor der Pleite. Die Regierung der Stadt Hefei im chinesischen Landesteil Anhui musste das Unternehmen mit rund 1 Milliarde Euro Steuergeld retten. Der Börsenkurs des E-Auto-Startups hat sich seitdem etwa verzwanzigfacht. Inzwischen ist NIO an der Börse rund 80 Milliarden Euro wert und damit deutlich mehr als etwa BMW und Daimler. Der Börsenwert ist so hoch, weil Anleger in NIO ein Tech-Unternehmen sehen, weniger einen traditionellen Autokonzern, sagt der Shanghaier Autobranchenanalyst Zhang Zhilin. Bisher verkaufen wir in China nur etwa so viele Autos im Jahr, wie BMW innerhalb von nur 3 Wochen hier in China absetzt und weniger als 2% von dem, was BMW im Jahr weltweit verkauft. Wir sind also eigentlich ein noch kleines Unternehmen, räumt Firmenchef Li Bin ein, der nach wie vor einen Großteil der Anteile an NIO hält. Und durch den enorm gestiegenen Börsenkurs ist Li zum Multimilliardär und zu einem der reichsten Männer Chinas geworden. Das Unternehmen veranstaltet Fantreffen, organisiert Sportevents und betreibt schicke Kaffeebars in den Autohäusern. Bei den Kunden kommt diese autobranchenuntypische Firmenkultur an, gerade im Vergleich zu den in China immer noch enorm starken deutschen Autokonzernen. Deutsche Autos stehen in China immer noch für Top-Qualität. Die Deutschen sind in Sachen Autobau unsere Lehrer, aber wir Chinesen sind gute Schüler und wir wollen unseren Lehrer überholen. Die neuen chinesischen E-Automarken sind die Hoffnung unserer Nation, deswegen unterstützen wir NIO.
Und die chinesischen E-Autos, die gibt's bald auch bei uns. In den Kommentaren geht es heute vor allem um den wachsenden Unmut im Mittelstand über die schleppende Auszahlung der staatlichen Corona-Hilfen.
Das sorge besonders in der Union für Nervosität, notiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mittelständler sind eine wichtige Wählergruppe von CDU und CSU, Steuerberater ebenso. Aus dem Einzelhandel werden schon die ersten Forderungen laut, die geschlossenen Geschäfte in den Städten wieder zu öffnen. Friedrich Merz wirbt wenige Tage vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden ebenfalls für Lockerungen. Auch er ahnt, die Stimmung in der Wirtschaft könnte bald kippen. Das Straubinger Tagblatt hat Verständnis für die Kritik der Betroffenen. Viele Tausend warten sehnsüchtig auf die Mittel, die sie möglicherweise in Lockdown-Zeiten vor dem Ruin bewahren können. Das ist nicht nur ärgerlich, das ist ein Skandal. Denn hier spielt man mit einer großen Anzahl von Existenzen, weil die Antragstellung viel zu kompliziert ist, es vielerorts an Ansprechpartnern fehlt und weil die Prüfdauer sich schier endlos in die Länge zieht. Nicht die Rede also von schnell und unbürokratisch, wie man es in Politikerreden zu solchen Themen so gerne vernimmt. Politik wird unglaubwürdig, wenn Versprechen und Realität auseinanderklaffen, findet die Süddeutsche Zeitung. Bis Mitte Januar hat nur ein Bruchteil der Unternehmen Anträge stellen können und Abschläge bekommen. Es ist aber nicht die Langsamkeit an sich, die zum Problem geworden ist, sondern die Tatsache, dass die Minister Scholz und Altmaier ein Versprechen gemacht haben, von dem sie hätten wissen müssen, dass es nicht einzuhalten ist. Kein Wunder, dass sie nun aussehen wie überforderte Politiker, die Beruhigungsmittel verteilt haben. Das Handelsblatt geht auf die Appelle der Politik an die Unternehmen ein, mehr Homeoffice zu ermöglichen und schreibt: Bevor der Staat darüber nachdenkt, per Gesetz die Wirtschaft stärker in die Corona-Schutzpflicht zu nehmen, sollte er lieber seine eigene Organisation auf Vordermann bringen. Bund, Länder und Gemeinden beschäftigen Hunderttausende von Menschen. Dieses Potenzial fürs Homeoffice zu nutzen, lohnt sich durch entsprechende digitale Ausrüstung und die eine oder andere Dienstanweisung von oben. Die öffentliche Verwaltung könnte einen solchen Flexibilisierungsschub auch über die Corona-Krise hinaus gut gebrauchen.
Soweit die Kollegen aus der Wirtschaftspresse. Bayern müssen in Bussen, in Bahnen und in Geschäften ab Montag nicht mehr einfach nur Masken tragen, sondern FFP2-Masken. Sie können nicht gewaschen werden und sie sind vergleichsweise teuer. Werden dadurch manche Menschen vom öffentlichen Leben noch mehr ausgeschlossen als bislang schon? Deutschland heute geht gleich der Frage nach mit Sabine Schmidt. Und das hier war die Wirtschaft am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.